Quantenradar, ein Technologie-Podcast des Instituts für Innovation und Technik.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Quantenradar-Podcast-Folge. Am Mikrofon begrüßen euch
Christoph Kraschig
und Benedikt Wenzel. Thema der heutigen Sendung ist die Programmierung von Quantencomputern. Dazu hast du, Christoph, auch ein ausführliches Interview mit Dr. Regina Finsterhölzel von der Uni Konstanz geführt. Genau. Zu ihrem Programmieralltag und der Fehlerkorrektur, die beim Quantencomputing eine wichtige Rolle spielt. Bevor wir da einsteigen, nochmal eine kurzes Recap. Quantencomputer nutzen ja quantenphysikalische Prinzipien, was sie letztlich von klassischen Computern auch unterscheidet. Dazu gehören die Superposition, die Interferenz und auch die Verschränkung. Diese Phänomene fallen ins Gewicht auf besonders kleinen Größenskalen auf atomarer Ebene und werden eben beim Quantencomputing genutzt. Und insbesondere das Thema Verschränkung hat jetzt in den letzten Wochen ein mediales Echo hervorgerufen.
Genau, es gab nämlich zum Thema Verschränkung einen Nobelpreis, und zwar den Physiknobelpreis 2022. Den haben nämlich drei Physiker gewonnen, und zwar der Alain Aspect aus Frankreich, John Clauser aus den USA und Anton Zeilinger ist ein österreichischer Physiker. Ja, und die haben den Preis gewonnen für ihre Experimente zum Thema Verschränkung.
Ja, Christoph, jetzt müssen wir vielleicht nochmal kurz wiederholen, was sich hinter dem Begriff Verschränkung verbirgt. Denken wir uns beispielsweise mal ein Lichtquantenpaar, was aus einer bestimmten Quelle emittiert wird, die auf der Erde steht, und der Zustand dieses Lichtquantenpaars ist überlagert und eben verschränkt. Und Christoph, du stehst jetzt mal gedachterweise mit einem Detektor auf dem Mars und ich stehe mit einem Detektor auf dem Mond, und die Quelle ist eben so beschaffen, dass die Lichtquanten jeweils auf dem Weg zu uns und unserem Detektor sind. Und sobald jetzt einer von uns beiden den Zustand seines Lichtquants misst, ist der Zustand des jeweils anderen Lichtquants instantan festgelegt.
Und ja, letztendlich die drei Physiker haben Experimente gemacht und ganz beeindruckend gezeigt, dass tatsächlich die sogenannte Bell'sche Ungleichung verletzt wird. Das ist also eine Gleichung, die einem darüber Aussage gibt, ob eine Theorie jetzt klassisch oder eben nicht klassisch ist. Und ja, dafür haben sie jetzt den Nobelpreis gewonnen.
Auch wenn die drei einige Experimente gemacht haben, klingt das Ganze doch auch relativ theoretisch, lokaler Realismus, ziemlich abstrakt.
Teilweise schon philosophisch, ne?
Ja, es gibt auch viele Philosophen, die sich mit diesem Thema schon befasst haben und immer noch befassen. Natürlich ist die Verschränkung ja eines der Kernprinzipien, die so ein Quantencomputer nutzt und die tatsächlich auch das Potenzial eines Quantencomputers mit ausmacht. Dazu stellen wir jetzt uns mal erstmal einen klassischen Register aus 4 Bits vor. Und um den Zustand eines solchen 4-Bit-Registers zu beschreiben, braucht es 4 Werte. Nehmen wir jetzt wiederum einen sogenannten Qubit-Register, ebenfalls mit 4 Qubits, bedarf es, wenn diese Qubits verschränkt sind und in Superposition sind, 2 hoch 4 Werte, um den Zustand eines solchen 4-Bit-Quantenregisters darzustellen.
Genau, also man sieht im Prinzip, dass durch dieses 2 hoch 4, also 2 hoch n, wobei n die Anzahl der Qubits ist, das ist halt so eine exponentielle Skalierung. Das heißt, man braucht wesentlich mehr Informationen, um so einen Zustand zu beschreiben. Und das ist einer der Gründe, warum Quantencomputer eben wesentlich schneller sein können als klassische Computer.
Dieser Geschwindigkeitsvorteil, den man hat, kommt natürlich dann zum Tragen, wenn man ein solches Qubit-Register ausliest im Vergleich zur sequentiellen Auslesung eines klassischen Bit-Registers, kann man eben durch diese Kopplung der einzelnen Qubits quasi parallel ja eine parallele Manipulation vornehmen der einzelnen Qubits, was dann entsprechend auch in diesem exponentiellen Speedup resultiert. Wichtig ist aber an der Stelle auch anzumerken, dass sobald ich dann eine Messung vornehme, ich dann wieder nur einen Zustand herausbekomme.
Was halt wichtig ist, noch dazu zu erklären, ist, auch wenn man mit diesen wahnsinnig viel mehr Zahlen dann rechnen kann, bei Quantencomputern, es ist schon so, dass ich genau wie beim klassischen Computer, ich gebe halt 4 Bits rein und ganz am Ende kommen auch wieder nur 4 Bits raus, weil man wirklich am Ende einen Messvorgang durchführt an diesen ganzen quantenmechanischen Variablen und dann reduziert sich dieser ganze große Kosmos, der sich an Zahlen dazwischendurch aufspannt, wieder auf 4 Bits.
Trotzdem, Verschränkung ist eben eines der Hauptprinzipien, die beim Quantencomputing genutzt werden und nicht nur einen Vorteil bei der Geschwindigkeit von Berechnungen liefert, sondern auch wichtig ist im Kontext der sogenannten Fehlerkorrektur, weil, man muss ja realistisch sein, aktuelle Hardware-Plattformen sind noch sehr verrauscht. Das heißt, dass die Qubits durch Wechselwirkung mit der Umgebung schnell ihren präparierten Zustand ändern und dann entsprechend keine zuverlässige Rechnung mehr möglich ist. Und insofern ist eben eine aufwendige Fehlerkorrektur notwendig. Und das führt uns jetzt, das ist eigentlich ein ganz guter Überleit schon, Christoph, zu deinem Interview mit Regina, wo ihr das Ganze etwas ausführlicher erläutert. Ich freue mich sehr drauf. Thema Programmieralltag und Fehlerkorrektur. Auf geht's.
Das Expertengespräch.
Die fundamentale Funktionsweise eines Quantencomputers unterscheidet sich ja deutlich von unseren heutigen geläufigen Prozessoren. Wie sieht jetzt der Alltag aber aus bei der Programmierung von Quantencomputern? Welche Unterschiede gibt's da und vielleicht gibt's ja auch Gemeinsamkeiten? Das wollen wir heute mit Dr. Dr. Regina Finsterhölzer besprechen. Sie forscht an der Universität Konstanz und hat täglich Umgang mit Quantencomputern. Hallo Regina.
Hallo Christoph.
Freut mich sehr, dass du heute dabei bist und wir uns ein bisschen austauschen können.
Ja, ich freue mich auch.
Du hast 2 Doktortitel. Ich vermute, der erste Doktortitel hat irgendwas mit Physik zu tun.
Ja, genau, so ist es. Den ersten, also eigentlich in der chronologischen Abfolge der zweite, habe ich in der Quantenphysik gemacht und den ersten habe ich im Bereich Kolonialgeschichte abgeschlossen.
Kolonialgeschichte. Genau. Okay. Das heißt, wir können jetzt auch tatsächlich ein bisschen über Kolonialgeschichte mit dir reden, so über die Queen und so, aber das ist ja heute Quantenradar hier. Das heißt, das können wir dann in einer anderen Sendung nochmal machen. Heute geht es tatsächlich um Quantencomputing. Das passt ja vielleicht auch vom Thema besser jetzt momentan.
Ja.
Okay, also du forschst am Physikinstitut der Uni Konstanz, richtig?
Ja, genau. Ich bin Postdoc am Physikinstitut der Uni Konstanz in der Gruppe zur Theorie der kondensierten Materie und zur Quanteninformationstheorie. Und genau, das sind eigentlich auch meine derzeitigen beiden Forschungsfelder. Und ein Schwerpunkt von mir ist eben die Quantenfehlerkorrektur, besonders auf den derzeitigen Quantenprozessoren, die uns zur Verfügung stehen.
Okay, Fehlerkorrektur, meintest du gerade, ist so ein bisschen dein Fokus. Das ist ein ganz wichtiges Thema bei Quantencomputern, da ja die Zustände, mit denen man rechnet, sehr sensitiv sind. Und ja, die Fehlerkorrektur ist jetzt nicht trivial und ist ein ganz wichtiges Thema für zukünftige Quantencomputer. Vielleicht kannst du kurz noch mal was zu der Fehlerkorrektur erzählen.
Ja, gern. Also Quantenfehlerkorrektur versucht dem Problem zu begegnen, dass prinzipiell Quanteninformation instabil ist, weil sie sehr anfällig ist für Wechselwirkung mit der Umgebung. Und diese sehr kleinen Systeme müssen eben sehr, sehr gut abgeschottet sein dagegen. Gleichzeitig will man sie natürlich auslesen und kontrollieren können, was bedeutet, man muss mit ihnen in Interaktion treten. Und deswegen braucht man in dem Bereich Algorithmen, die eben dazu da sind, diese Quanteninformation zu stabilisieren. Und man verteilt im Prinzip, um diesen Informationsverlust zu minimieren, die Quanteninformation auf mehrere Qubits. Man nutzt hier das Prinzip von Verschränkung, weil in der Quantenmechanik das sogenannte No-Cloning-Theorem verhindert, dass man, wie man das bei klassischen Bits machen könnte, einfach die Information kopiert. Das geht nämlich nicht. Und deswegen verschränkt man, das ist auch eines der Grundprinzipien der Quantenmechanik, was einfach bedeutet, man stellt eine sehr, sehr starke Korrelation zwischen den Quantenbits her, die klassisch auch nicht möglich wäre. und macht die Information somit stabiler und korrigierbar.
Das heißt, im Prinzip bei klassischen Computern ist es ganz einfach. Man macht einfach bei der Fehlerkorrektur, legt man gewisse Kopien an von gewissen Bits und dann sieht man an den Bits, dass die teilweise unterschiedlich sind und dann weiß man, okay, hier ist jetzt ein Fehler vorgefallen und das geht eben genau mit den Qubits nicht, weil man letztendlich genau beim Messvorgang schon den Zustand, mit dem man ja weiterrechnen möchte, eigentlich zerstören würde.
Ne? Ja,
das
genau.
Das ist eigentlich so das Hauptproblem bei der Fehlerkorrektur.
Genau, also man nutzt diese Wiederholung schon, also im Prinzip nutzt man nutzt dieses dieses Prinzip von diesem sogenannten Repetition Code, den du gerade beschrieben hast, das nutzt man eben schon, aber man kann es eben nicht eins zu eins genauso. Man kann nicht kopieren, sondern man nutzt halt dann das Prinzip von Verschränkung, um diese Fehleranfälligkeit zu minimieren.
Das heißt eigentlich wie beim klassischen, bei der klassischen Fehlerkorrektur braucht man mehr Qubits oder Bits, mit denen man eigentlich rechnet. Nur ist der Unterschied jetzt beim Quantencomputing, dass man nicht Kopien erstellt, sondern dass man halt diese zusätzlichen Bits oder Qubits, die man dann braucht, dass man die miteinander halt verknüpft.
Ja, genau. Und genau, das ist so im Prinzip, das ist so der Aufbau und man braucht eben dafür einen größeren Overhead an Qubits und man braucht auch bestimmte Verbindungen der Qubits untereinander, weil man eben auf diese Verbindungen setzt.
Wie weit ist man da jetzt mit der Fehlerkorrektur eigentlich schon? Funktioniert das auf den Quantencomputern? Hat man da erste Ergebnisse, die man vorweisen kann?
Ja, also es ist tatsächlich schon so, dass in der letzten Zeit einige Experimente auf verschiedenen Hardware-Plattformen publiziert worden sind, in denen fehlerkorrigierende Codes experimentell umgesetzt worden sind und tatsächlich auch bessere Fehlerraten dann dadurch erreicht wurden. Also es ist alles sehr vielversprechend gerade. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass man diese Theorie, die ich gerade beschrieben habe, dass man den Fehler beliebig drücken kann, dass man die schon wirklich umsetzen könnte. Also da sind wir schon eher noch in der Grundlagenforschung dazu.
Ja. Okay, also es ist ein ganz wichtiger Baustein, den man dann für zukünftige Quantencomputer mal braucht. Das ist im Prinzip so dein Hauptforschungsthema. Aber so für den Einstieg damals in das Thema, wie leicht bist du da reingekommen? Hattest du vorher schon ein bisschen Erfahrung mit Quantencomputern? Wie hat sich dann so der Einstieg dargestellt?
Ja, also ich habe mit einer Masterarbeit im Bereich Quantenoptik angefangen und dann ja da irgendwie meine große Begeisterung für die Quantenphysik entdeckt, dann eine Promotion angeschlossen und bin in dieser Zeit einfach auf das Thema Quantencomputing gestoßen, weil es ja also gerade zunehmend an Bedeutung gewinnt. Und ich programmiere gern und deswegen hat mich das Thema von Anfang an angesprochen, dass man mit Quantensystemen Computer baut.
Okay, das heißt aber schon, dass im Prinzip der Hintergrund, den du jetzt hattest mit der Quantenphysik schon, das hat dir sehr geholfen, dann da den Einstieg zu finden.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade in der Quantenfehlerkorrektur braucht man beides. Man braucht Quanteninformationstheorie und man braucht aber auch ein Verständnis für die Physik des jeweiligen Systems dahinter. Also gerade vor allem, wenn man wirklich jetzt in der Grundlagenforschung dazu mitarbeitet.
Wenn man jetzt aber dann mit Quantencomputern rechnen möchte, wie tief muss man da in der Quantenphysik drinstecken?
Ja, also das ist eine Frage, die man nicht, also die verschiedene Aspekte hat, so, die finde ich auch nicht so einfach zu beantworten. Also im Prinzip muss man nicht die Quantenphysik in ihrer Tiefe verstehen, um auf Quantencomputern zu programmieren. Wenn man ein bisschen programmieren kann und mit ein bisschen Verständnis für lineare Algebra kommt, dann kann man sich mit viel Motivation und Engagement einarbeiten in die Sachen, die man verstehen sollte und einarbeiten in die Logik, die dahinter steht. Und dann ist es relativ niedrigschwellig zugänglich.
Okay, also würde ich jetzt so vielleicht allgemein formulieren, wenn man wirklich den Quantencomputer anwendet, um gewisse Optimierung beispielsweise durchzuführen, dann ist der Einstieg vielleicht einfacher als wie bei dir jetzt, wo du ja tatsächlich so die fundamentalen Algorithmen dann auch programmierst.
Ja, klar. Das ist natürlich.
Also für welche Arbeiten benutzt du jetzt direkt einen Quantencomputer in deiner täglichen Forschung?
Ich benutze ihn für Experimente zur Quantenfehlerkorrektur. Also um wirklich zu überprüfen, wie die Theorie sich dann verhält, wenn man sie wirklich auf den quantenphysikalischen Systemen ausführt.
Okay, das heißt, du brauchst die Hardware wirklich mit ihren teilweise auch Fehlern, die sie halt noch macht, um dann zu überprüfen, wie weit man jetzt mit den aktuellen Ansätzen, die du da entwickelst, wie weit man da kommt.
Ja, genau.
Jetzt so abseits von den Sachen, die du auf den Quantencomputern rechnest, was gibt es da momentan so für Anwendungen, die jetzt auch in der Forschung gerade erprobt werden mit Quantencomputern?
Ja, also das ist anwendungsbezogene Forschung, in der man eben ausprobiert, wie man Algorithmen, die auf diesen jetzigen Computern, Quantencomputern oder Quantenprozessoren, die halt angepasst sind für diese, um möglichst gut auf denen zu laufen. Und da probiert man aus, wie die funktionieren und wie man sie so umsetzen kann, dass man die Auswirkung von Fehlern minimiert. Also hier geht es eben vor allem um hybride Algorithmen, die zum Teil auf dem Quantencomputer laufen und dann wieder auf einem klassischen Computer laufen und die eben so designt sind, dass sie diese jetzigen Prozessoren ja möglichst gut ausnutzen. Und da arbeitet man tatsächlich einfach viel auch mit Experimenten.
Okay, also welche Hardware benutzt du da jetzt aktuell tatsächlich in deiner Forschung?
Wir arbeiten auf der supraleitenden Hardware von IBM.
Okay, das ist der Rechner von IBM, der in Eningen steht?
Ja, genau. Das ist der von IBM in Eningen, genau.
Mhm. Und den Zugang habt ihr dann über ein Fraunhofer-Institut?
Genau, den Zugang regelt das Fraunhofer-Institut. Also unser Lehrstuhl hat eben Zugang für bestimmte Forschungsprojekte dazu und verwaltet wird es in unserem Fall von dem Fraunhofer IAF in Freiburg.
Okay, muss man jetzt wahrscheinlich für den Zuschauer sagen, wenn wir jetzt von Zugang reden, dann heißt das wahrscheinlich nicht, dass die dir einen Schlüssel in die Hand drücken und du gehst dann da hinten nach Eningen und schließt die Tür auf und setzt dich an den Rechner ran, sondern wie gestaltet sich das jetzt für dich tatsächlich?
Ja, genau, der Zugriff erfolgt über die Cloud. Also dieses System muss ja auf einige Millikelvin abgekühlt werden. Ist technologisch anspruchsvoll zu warten. Also man greift darüber dann einfach über die Cloud zu. Und die Programmierung ist eben dann ja in diesen, eine der gängigsten Sprachen in Python. Und die Software ist kostenlos. Und ich sitze dann wirklich halt einfach in meinem Büro und schreibe den Quantenschaltkreis und probiere ihn auch auf einem Simulator aus. Und wenn ich mir sicher bin, dass er das tut, was er soll, dann schicke ich ihn über den Cloud eben ja, an den Quantenrechner und dann wird er ausgeführt.
Also komplett Homeoffice-kompatibel.
Ja, absolut.
Super. Okay, und die Sachen, die du dann rüberschickst, das ist dann Source Code, also so quasi Quellcode, den du bei dir zu Hause dann schreibst oder im Institut? Oder was übergibst du dann?
Ja, ich übergebe im Prinzip das Python-Skript und der kompiliert das und leitet das weiter, genau. Also,
okay, das ist eigentlich dann so, wie man sich es auch beim klassischen Programmieren vorstellt. Man schreibt in Python, so eine gängige Programmiersprache, schreibt man seinen Code, lädt vielleicht noch bestimmte Bibliotheken rein und dann übergibt man das dem Rechner.
Genau, also man braucht auf jeden Fall die Bibliothek von IBM. Qiskit heißt die, mit der man darauf zugreift und dann, ja, genau, also ist noch variabel und auf welcher Ebene man den Rechner damit anspricht. Also es gibt schon einen bestimmten Spielraum, wie viel von der Kompilation man dann dem Backend irgendwie überlässt, wenn man den Code übergibt.
Also wie viel du quasi schon bei dir zu Hause auf dem Rechner vorrechnest oder vorkompilierst,
wie, ja,
man
sagt, wie ich,
dass man quasi einen Quellcode schon teilweise umwandelt.
Also es geht so ein bisschen drum, wie auf welche Ebene ich schon runtergehe. Also man kann ja auf der Ebene von bestimmten Quantengattern verbleiben. Man kann eben auch eine Ebene tiefer noch gehen und die Pulssequenzen kontrollieren, die diese Gatter ja eigentlich bedeuten.
Also dass du quasi schon wirklich die Hardware dann ansteuerst,
ja, genau,
die einzelnen
Quantengatter. Genau, und da ist man ja dann eigentlich auf einer Assembler-Ebene schon. Und man arbeitet sehr, sehr hardware-nah, so oder so, wie man sich entscheidet.
Also das ist ja für dich jetzt ein sehr privilegierter Zugang, den du da hast zu diesen Computern. Kommt man sonst irgendwie auch an diese Computer ran? Gibt es eventuell kostenlose Zugänge oder muss man dafür bezahlen?
Ja, man kann alles im Prinzip erstmal kostenlos in der Cloud von IBM machen. IBM gibt jeder Einzelperson, die Lust drauf hat, das auszuprobieren, einfach einen Zugang.
Das sind dann Simulatoren, auf denen man dann rechnet, oder ist das wirklich eine Hardware?
Genau, man kann beides nutzen. Also man kann erstmal die Software, sind Open-Source-Pakete, und man kann auf der ihre Simulatoren auch zu, also man kann auf der ihre Hardware zugreifen. Die haben halt auch sehr leistungsstarke klassische Rechner einfach dastehen. Auf die kann man zugreifen, was auch viel ausmachen kann. Und dann, genau, gibt es eben auch die Möglichkeit, kostenlos auf die Quantencomputer zuzugreifen. Da ist aber für nicht zahlende Nutzer sind dann eben nur die sehr kleinen Prozessoren auch kostenlos, also von einigen wenigen Qubits. Und man muss ein bisschen Wartezeit manchmal einplanen.
Also du hast ja jetzt wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, einfach so viel Code, wie du möchtest, da hochzuladen und zu rechnen. Da gibt es ja noch andere Nutzer, die auf diesen Computern vermutlich rechnen. Wie wird das da kontingiert und die Nutzerzeit zugeteilt?
Ja, also tatsächlich auf dem Quantencomputer in Ehningen arbeiten nicht so viele, dass das an sich wirklich ein Problem wäre. Prinzipiell ist es halt einfach so organisiert, dass man sich in einer Queue anstellt und man kann sich auch, wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt es braucht, zuvor Nutzungszeit reservieren. Und manchmal werden die Computer kalibriert, dann müssen dann eben alle warten.
Also quasi Wartungsarbeit.
Ja, genau.
Also durchgeführt werden. Das heißt, wie lange wartest du da jetzt so ungefähr im Schnitt vom Hochladen des Programms, bis das dann tatsächlich zurück ist, das Ergebnis?
Also ich warte manchmal einen Tag, manchmal auch gar nicht. Ich habe jetzt zum Teil auch dann auf die größeren Rechner in den USA zugegriffen und da ist es dann, schaut es dann schon anders aus. Also da kann man dann auch mal mehrere Tage warten.
Okay, dann lass doch jetzt mal ein bisschen tatsächlich über das Programmieren reden. Wie unterscheidet sich das jetzt bei einem Quantencomputer zu einem klassischen Programmieren? Also gibt es da Gemeinsamkeiten oder Unterschiede? Wir hatten ja schon gesagt, man programmiert da teilweise mit Python, was ja auch so eine typische klassische Programmiersprache ist. Man lädt dann so Bibliotheken rein. Was sind denn jetzt so die großen Gemeinsamkeiten oder Unterschiede?
Es gibt einige fundamentale Unterschiede. Und ich würde sagen, signifikanter ist einfach, man programmiert mit Quantengattern auf Quantenschaltkreisen und die unterscheiden sich in ihrer Funktionsprinzipien einfach zum Teil sehr stark von diesen klassischen Gattern auf klassischen Schaltkreisen. Also immer wenn ich klassisch sage, meine ich halt nicht quantenmechanisch, das sagen die Physiker so, sobald sie nicht von der quantenmechanischen Welt sprechen. Genau, und man muss halt auf dieser Ebene dann schon halt auch wirklich mit dem Quantencomputer umgehen können. Und das finde ich schon einfach ein bedeutender Unterschied. An sich sehen die Codes nicht anders aus, wie Codes auf einem Hochleistungsrechner vielleicht auch. Aber man braucht halt dann schon ein Verständnis für die elementaren Vorgänge. Und im Grunde ist es auch hilfreich, wenn man versteht, wie die Gatter sich in Pulssequenzen auf die jeweilige Hardware umsetzen, da mal verbessernd eingreifen zu können, weil man dann vielleicht auch ein nicht verwertbares Ergebnis zu einem gut verwertbaren machen kann. Und im Prinzip halt auf diese Art von Assembler-Ebene, vor der auch nicht zurückschreckt, das ist durchaus auch hilfreich. Und ja, also man muss wissen, wie man die Messung richtig einsetzt und das Messergebnis richtig interpretiert zum Beispiel. Also ja.
Also Messung ist sozusagen dann die Findung des Ergebnisses ganz am Ende von so einem Quantenalgorithmus, wo dann so das Ergebnis rauskommt. Und das ist, glaube ich, tatsächlich, denke ich, einer der größten Unterschiede wahrscheinlich, dass man bei einem klassischen Code kann man bequem zwischendurch mal bestimmte Variablen abfragen, schauen, was der aktuelle Zustand ist. Das geht bei einem Quantenalgorithmus halt nicht wirklich, weil letztendlich so ein Algorithmus komplett einmal durchgerechnet werden muss. Wenn man dann zwischendurch eingreift, dann haben wir halt eben genau dieses Problem, wo ja auch die Fehlerkorrektur dann ansetzt, dass man eigentlich nicht zwischendurch mal reinschauen kann in so einen Algorithmus, wo was passiert da gerade.
Ja, beziehungsweise wenn man es tut, dann muss man wissen, was dabei passiert. Also die Fehlerkorrektur arbeitet tatsächlich damit, zwischendrin zu messen. Also man verwendet dann dafür Hilfsqubits, nennt man die dann, weil man eben dann bei denen den Zustand, also man spricht dann vom Kollaps der Wellenfunktion und dann zum Teil halt zerstört oder doch sehr stark modifiziert. Das hat dann Rückwirkungen auf den Zustand der anderen Qubits, mit denen man noch rechnen möchte. Und ja, damit muss man eben umgehen können dann.
Gibt es jetzt auch schon so vordefinierte Bibliotheken, die man als Anwender einfach so reinladen kann, die einem quasi so viel Arbeit abnehmen, sodass man fundamentale Sachen wie eine Optimierung beispielsweise jetzt nicht selber extra programmieren muss, sondern dass das schon so vorgefertigt als Paket da ist?
Ja, also es gibt schon Skripte, die zum Beispiel für die Fehlermitigation oder auch für so Wiederholungscodes oder so einem grundlegende Programmierarbeit abnehmen. Und es gibt von IBM auch Pakete, die Optimierungsalgorithmen, also diese hybriden Algorithmen für die Anwendung bereitstellen. Es ist aber letztlich schon so, dass das eher noch in den Kinderschuhen steckt, das Ganze. Das heißt, man ist halt vielleicht auch mal damit also mit Debugging beschäftigt an der einen oder anderen Stelle. Oder man möchte einfach auch mal in den Algorithmus modifizierend eingreifen, weil man jetzt nicht die eine genaue Standardabfolge, also es gibt ja auch noch nicht in dem Sinne eine Standardabfolge, aber vielleicht möchte man einfach ein Stück abweichen von dem, was durch den Algorithmus vorgegeben wird. Ja. Und genau, dann sollte man halt schon, kommt man relativ schnell wieder an einen Punkt, wo man ganz gut damit umgehen muss.
Also es ist alles noch sehr im Entwicklungsstadium,
ja,
sozusagen.
Ja, genau.
Wie sieht denn das mit Support aus, wenn du jetzt an gewissen Stellen da nicht weiterkommst? Typischerweise hat man ja beim klassischen Programmieren häufig dann so Internetforen, à la Stack Overflow oder Exchange, wo es eine große Community gibt, der man dann seine Frage teilen kann und dann kriegt man relativ schnell Antworten. Gibt es da sowas Ähnliches auch schon für fürs Quantenprogrammieren?
Also es gibt einen Slack-Channel von IBM, der, wo man tatsächlich, also meiner Erfahrung nach, gute und schnelle Hilfe von IBM-Mitarbeitern bekommt. Man kann auch vielleicht versuchen, ob man auf Stack Overflow die eine oder andere Frage schon beantwortet findet, aber im Prinzip merkt man da schon, dass die Community noch sehr klein ist. Ich habe da eigentlich bislang nicht Hilfe, also wenn ich Fragen hatte, habe ich da drauf jetzt einfach so damit mal was zu googeln. Bislang bin ich damit noch nicht weitergekommen. Ich hol mir tatsächlich die beste Unterstützung, bekomme ich halt innerhalb meiner Gruppe, also bei meinem Gruppenleiter Guido Burkhardt oder bei meinen Kollegen. Das ist schon weiterhin so. Ja. Dass man halt einfach einen persönlichen Kontakt zu anderen Experten, den, glaube ich, kann man gerade gar nicht hoch genug bewerten in der gegenwärtigen Situation. Genau.
Wie ist denn das jetzt, du rechnest auf dem Rechner von IBM, angenommen, man würde dir jetzt eine andere Hardware hinstellen, von einem anderen Hersteller, wie leicht könntest du da jetzt den Code portieren?
Also im Prinzip fußen die Sprachen zum einen auf OpenQuasen, das eben so eine Art Quantenassembler-Sprache ist, und zum anderen sind die alle mit Python gemacht, meines Wissens nach. Das heißt, auf der Ebene hätte man, glaube ich, relativ wenig Probleme. Man muss klar mal ein Skript anpassen oder so. Aber also ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass man es dann halt an die neue Hardware anpassen muss. Und das kann man dann, genau, die hat halt wieder andere Gatteroperationen, andere Konnektivität. Also da sind wir wieder halt dabei, dass man um diese Assembler-Ebene halt eigentlich noch nicht drumherum kommt bei den jetzigen Geräten. Und andere typische Fehler, die man mit einbeziehen muss. Und genau, man kann das, glaube ich, immer auch den Optimierern überlassen. Also es gibt immer auch optimierende Bibliotheken in den Software, aber meine Erfahrung ist, dass man damit noch nicht so wahnsinnig weit kommt, wenn man wirklich dann seine bestimmte Fragestellung halt bearbeiten will.
Das ist wahrscheinlich dann auch der Punkt, wo man tatsächlich dann Quantenphysik-Hintergrund braucht, weil einem das einfach wahnsinnig hilft, bei diesen Anpassungen da auch schneller voranzukommen,
ja,
und das
genau.
Verständnis halt hat,
auf jeden
wie,
Fall.
Wie diese Qubits funktionieren und die Gatter.
Ja.
Okay, angenommen, ich bin jetzt Programmierer, kenne mich gut mit dem klassischen Programmieren aus und habe Interesse, einfach jetzt mal so einen Quantencomputer zu programmieren. Was wäre jetzt so dein Ratschlag, wie man da den besten Einstieg bekommen kann?
Also ich denke, die Tutorials, die jetzt eben zum Beispiel IBM auf der Website zur Verfügung stellt, die sind ziemlich gut, finde ich. Die sind halt einfach auch darauf ausgelegt, dass man dann dort einen Einstieg bekommt. Die gehen durchaus auch so grundlegende Konzepte oder grundlegende Prinzipien der Quantenmechanik durch und ja, eben alles, was ich gerade so ein bisschen erzählt habe, wie Quantengatter funktionieren und so. Das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg und ich glaube, parallel macht es dann auch Sinn, sich ein bisschen mit Quantenmechanik zu beschäftigen. Ein tolles Buch ist zum Beispiel von den Autoren Nielsen und Chuang, Quantum Computation und Quantum Information. Das ist der Klassiker eigentlich gerade für das Lernen von ja auch von der benötigten Quanteninformationstheorie so ein bisschen den Hintergrund. Und dann, ja, denke ich, kann man auch irgendwie einfach loslegen, die Simulatoren nutzen und ja, einfach auch ein bisschen ausprobieren, wie weit man kommt.
Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass einfach auch die Möglichkeiten da sind, jetzt von IBM beispielsweise, dass man von zu Hause einfach auch tatsächlich auf Quantencomputern rechnen kann. Und wenn es auch erstmal nur Simulatoren sind, aber dass man da wirklich so die Hardware quasi vor sich hat, auch wenn man jetzt beispielsweise im Homeoffice sitzt, das ist eigentlich alles ganz bequem, dass man das von zu Hause dann einfach, wenn man ein bisschen Lust hat, sich damit auseinandersetzen kann. Also es ist ja tatsächlich eigentlich sehr, sehr gutes Angebot, da mal reinzuschnuppern. Mhm. Ich denke, wir haben einen schönen Einstieg gegeben, mal so wie das prinzipiell aussieht mit dem Quantencomputer programmieren und was es so für Zugangsmöglichkeiten gibt. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und alles Gute bei deinen weiteren Forschungsarbeiten.
Ja, vielen Dank, Christoph. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut, hier heute dabei zu sein.
Gerne. Ciao.
Tschüss.
Ja, Christoph, sehr spannendes Interview, was ihr da geführt habt. Ich denke, wichtig mitzunehmen ist, dass Programmcode fürs Quantencomputing eigentlich immer hybrid ist. Das heißt, aus einem Teil besteht, der auf einer klassischen CPU ausgeführt wird, und aus einem anderen Teil, der eben auf Quantencomputer-Hardware ausgeführt wird. Auch wichtig ist, dass es sogenannte Quantensimulatoren gibt. Also das heißt, die Möglichkeit besteht, seinen Codeschnipsel für die Quantum Processing Unit durch eine klassische CPU berechnen zu lassen. Da muss man natürlich sagen, mit der Einschränkung, dass man nur eine bestimmte Anzahl von Qubits simulieren kann. Ich glaube, derzeit sind das so zwischen 50 und 60 Qubits. Ja, Regina konzentriert sich ja vor allem auf die hardware-nahe Programmierung, also es muss dementsprechend auch einiges an Fachkenntnissen im Bereich Quantenmechanik mitbringen. Speziell programmiert sie ja die supraleitenden Schaltkreise des Quantencomputers von IBM in Eningen. Und so ein Schaltkreis besteht wie im klassischen auch aus Gattern, wobei da der Unterschied ist, dass beim klassischen Computer wir ja Transistoren haben, jede Menge. Einfach gesprochen Stromregler, Strom ein oder Strom aus. Und wir bei dem Quantencomputer da doch eine etwas aufwendigere Ansteuerungselektronik haben, um beispielsweise dann mit Mikrowellen oder Lasern die Qubits zu manipulieren. Dementsprechend bedarf es dann auch der Kenntnisse in Quantenmechanik, wenn man wie Regina so hardware-nah programmieren möchte.
Ja, aber man muss auch sagen, letztendlich der Endanwender, der idealerweise später dann an den Computern oder an den Quantencomputern rechnet, der wird dann Bibliotheken nutzen, die ihm im Prinzip diesen ganzen Zugang sehr stark vereinfachen. Das heißt, da wird man dann nicht mehr eine große Physikausbildung für benötigen, hoffentlich, sondern man lädt da seine Bibliothek rein, die dann den Quantencomputer ansteuert, und man sagt beispielsweise hier, optimiere mir jetzt mal bitte einfach dieses mathematische Problem, und dann wird das quasi in einen sinnvollen Code übersetzt, den der Quantencomputer dann rechnen kann. Also die Bibliotheken werden einem da dann viel abnehmen, und ist auch heute schon so, dass da eigentlich viel Algorithmen und auch bestimmte Prozeduren schon fertig sind und die man dann einfach reinladen kann und für seine jeweiligen Probleme verwenden kann.
Genau, du hattest jetzt schon die verschiedenen Bibliotheken erwähnt, die einem das Programmieren von Quantencomputern erleichtern können. Es gibt diverse Software Development Kits von großen Firmen wie zum Beispiel IBM oder Google, die sie auf ihren Webseiten zur Verfügung stellen. An der Stelle der kleine Literaturtipp: auf der IBM-Webseite gibt es zu dem Software Development KISS-Kit eine ja, ziemlich gute, saubere Dokumentation. Und das ist sicherlich, wenn man mit dem Programmieren eines Quantencomputers beginnen will, ein guter Anhaltspunkt, da dort zu starten. Auch gibt es auf YouTube ziemlich gute Tutorials von IBM KISS-Kit, mit denen man lernen kann. Und was das Thema Zugänge anbelangt, für interessierte Entwickler und Firmen besteht bei den namhaften Quantencomputing-Firmen grundsätzlich die Möglichkeit, sich über deren Webseite anzumelden, ein sogenanntes API-Token zu erwerben und darüber dann dieses in den eigenen Code einzubinden und via Cloud Service den Programmcode dann letztlich auszuführen auf der zur Verfügung stehenden Hardware. Auch gibt es Hardware-Plattform-unabhängige Anbieter, auf deren Website man dann seine präferierte Hardware auswählen kann. Das hat natürlich den Vorteil, dass man da bei der Programmierung dann etwas flexibler ist. Die Frage, die jetzt am Ende, Christoph, so ein bisschen bleibt, wie kann man denn jetzt eigentlich Quantencomputing in der Realität, in der Praxis anwenden? Kann man das wirklich schon anwenden?
Ja, also wir stehen ja mit den Quantencomputern noch sehr am Anfang und was man jetzt am Anfang natürlich erstmal versucht, ist sogenannte Referenzanwendungsfälle zu finden. Das heißt, ganz typische Probleme, die relativ häufig auftreten, beispielsweise in der Industrie, bei Entwicklern oder bei Forschern, also ganz, ganz typische Fragestellungen. Beispielsweise gibt es ein Konsortium namens QTAC, das steht für Quantum Application and Technology Consortium. Und das ist ein deutsches Konsortium, in dem haben sich namhafte deutsche Industriekonzerne zusammengetan. Also da sind wirklich so die größten Industriekonzerne Deutschlands mit drin vertreten. Und die suchen jetzt genau nach solchen Referenzanwendungsfällen.
Dazu können wir euch ja auch nochmal einen Link in die Notizen stellen zu dem Konsortium.
Genau, und die suchen jetzt im Prinzip sehr fokussiert nach solchen Referenzanwendungsfällen und versuchen dann Lösungen zu finden auf Quantencomputer-Hardware, die vielleicht in naher Zukunft dann verfügbar ist, um dann letztendlich auch Lösungsansätze zu bieten, die später andere Leute dann weiterverwenden können. Also das ist so diese Idee von diesen Referenzanwendungsfällen. Für die Interessierten von euch gibt es bei uns auch auf der Webseite beziehungsweise in den Sendungsnotizen einen Link zu einer Studie, die hier bei uns am Institut für Innovation und Technik publiziert wurde, in der im Prinzip so auch exemplarische Anwendungsfälle mal dargestellt wurden und tatsächlich geschaut wurde dann auch, wie ist da aktuell der Entwicklungsstatus, was verspricht man sich davon, wie weit ist man da schon fortgeschritten und im Prinzip auch so ein bisschen eine Aufteilung in verschiedene Anwendungsdomänen, also wo man dann sieht, okay, es gibt beispielsweise so Optimierungsprobleme, die ganz typisch sind oder chemische Simulationen. Da hatten wir jetzt auch schon in einer vorhergehenden Folge mal drüber gesprochen. Und da könnt ihr ja gerne mal reinlesen, um ein bisschen den Überblick zu bekommen, was sind so Anwendungsmöglichkeiten.
Und nicht nur das, also auch das Thema Zugang zu Hardware-Plattformen haben wir drin beleuchtet. Wir haben grundsätzlich eine kleine Einleitung zum Thema Quantencomputing gegeben, eine Übersicht zu ja, den verschiedenen Software-Development-Kits. Genau, wie gesagt, der Link zu der Studie und natürlich auch allen weiteren Empfehlungen, die wir jetzt hier in der Sendung erwähnt haben, findet ihr in den Sendungsnotizen. Und ja, Christoph, es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende und dann macht's gut.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.